begrüße euch zur mittlerweile schon dritten Ausgabe des Sistrix SEO Talk hier beim OMT, einem Format, das mittlerweile monatlich stattfindet und uns die Chance gibt, mit erfahrenen SEO-Experten über die aktuellen Themen der Branche zu sprechen. Ein Format, das sich in der ersten Hälfte mit den aktuellen Entwicklungen der SEO-Branche beschäftigt und in der zweiten Hälfte die aktuellen Fragen der Teilnehmer, also von euch, beantworten soll, die ihr bei der Anmeldung abgegeben habt. Der eine oder andere hat das genutzt. Ich habe es mir natürlich vorher auch angeschaut und die Fragen auch weitergeleitet. Und an der Stelle möchte ich euch die heutigen Panel-Teilnehmer vorstellen, diejenigen, deren Kompetenz wir jetzt gleich anzapfen dürfen. Als erstes, Julia, du warst bei allen drei Ausgaben dabei, sehe ich gerade.
Ja, Mann.
Ja, als erstes seht ihr die Julia Weißbach. Julia ist seit vielen Jahren Head of SEO bei der Performance Marketing Agentur Syzygy und ist auch regelmäßig Speakerin, so auch dieses Jahr auf unseren Konferenzen. Also im September seht ihr sie auch live in Mainz und auf diversen Clubtreffen. Als zweites begrüße ich heute die Vanessa Wurster, Geschäftsführerin der Hamburger SEO-Agentur SEOcation, die neben diesem Format bei uns auch noch regelmäßig in der Sistrix Website Klinik zu sehen ist. Die ist übrigens das nächste Mal im September. Da schicke ich euch nachher auch den Link. Sie ist OMT-Botschafterin, war schon gefühlt dutzende Male in meinem Podcast, nenne ich ganz, aber so plus minus, und ist eigentlich, wenn man es mal ehrlich nimmt, meine Hauptaustauschpartnerin, wenn ich jemanden brauche, um über SEO zu diskutieren. Und last but not least haben wir ein in Anführungszeichen neues Gesicht in der Runde. Okay, eigentlich ist er am längsten dabei von uns allen, ein echter Ur-SEO. Darf ich das so sagen, Markus?
Ich habe auf das Wort gewartet, streng genommen, ja. Ja,
Dinosaurier
absolut.
unter den SEOs, dem ich unglaublich gerne zuhöre. Und ich begrüße als dritten Experten in der Runde Markus Hövner, geschäftsführender Gesellschafter von Blue Fusion, einer mir schon sehr lange, ich würde auch sagen, renommierten Agent mir bekannten und renommierten Agentur aus Münster. So, ja, ihr drei, ich freue mich
Moin.
sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid und würde sagen, wir starten. Passt? Passt. Okay, die letzten Male war die KI-Veränderung in der Suche in Bezug auf AI-Overviews, aber auch den AI-Mode, der jetzt vornehmlich in USA und ich glaube Indien online ist, wenn ich es richtig gelesen habe, war das Hauptthema. Auch heute werden wir sicherlich vor allem am Ende wieder über die Entwicklung sprechen, starten aber mit einem anderen Thema, das Google Core Update im Juni. Das war eine sehr interessante Konstellation, weil wir hatten unseren SEO-Talk genau 4 Tage bevor es losging. Und offiziell wurde es auch schon am 17. Juli wieder beendet. Markus, was war deiner Meinung nach das Ziel des Updates?
Ich glaube, es war ein ganz normales Core-Update. Also ich meine, können wir jetzt lange darüber reden, aber es gibt regelmäßig pro Jahr diese grundlegenden Updates, 2 bis 3 Mal so ungefähr. Und ich habe da jetzt nichts Besonderes rausgelesen. Also in den Fragen, die wir in der Vorbereitung bekommen haben, war ja auch so eine Frage zum Beispiel wie, warum hat man das gerade jetzt gemacht? Hängt das irgendwie mit dem AI-Mode zusammen? Nee, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, es war jetzt einfach mal wieder an der Zeit und mehr konnte ich da jetzt nicht rauslesen. Aber ich lasse mich ja gerne vom Rest hier korrigieren.
Julia.
Ich werde niemals Markus korrigieren. Nein, ja, wir dachten auch, ach, endlich mal wieder ein Core-Update, ne? War ja auch eine Weile her. Ja, ich bin Markus Meinung. Sie haben ja auch gesagt, es ist ein reguläres Update, ne? Es ist halt groß gewesen. Also die Veränderungen, die es nach sich gezogen hat, waren halt spürbar. Aber es ging nach wie vor wieder darum, den Index qualitativ hochwertiger zu gestalten. Ja, wieder Content war das Thema, wieder Eat-Faktoren war das Thema. Das heißt, grundsätzlich das, was wir immer berücksichtigen müssen bei Core-Updates, ja, dass Google eben einfach für mehr Qualität sorgen möchte in den Suchergebnissen. Und da spielt eben mit rein, dass die Inhalte helpful sind, um nochmal ein Buzzword mit reinzunehmen, falls hier irgendeiner das Bingo spielt. Und dass wir eben darauf achten, Expertise auszustrahlen, unseren Content entsprechend aufzubauen.
Vanessa?
Aber ich kann gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich unterschreibe genau das, was Markus und Julia hier an der Stelle sagen. Ich meine, Core-Updates gibt es seit 2018 und immer in regelmäßigen Abständen. Und deshalb, ich sehe auch keine, ich sage jetzt mal, große Veränderungen, wo man jetzt sagt, das hängt jetzt plötzlich irgendwie viel stärker mit AI-Overviews oder AI-Mode oder irgendwie sonst irgendwas zusammen. Es ist, wie Julia auch schon gesagt hat, für die Bewertung der Inhalte, dem Verständnis der Suchanfragen dahinter und da eben bessere Ergebnisse mit auszuspielen. Und dann ruckelt es nun mal auch immer noch mal in den Serbs, weil Google eben bestimmte Inhalte neu bewertet. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, man sieht aber parallel auch bestimmte Veränderungen, weil mehr AI-Overviews ausgespielt werden als irgendwie davor. Die Frage ist, wäre das halt vielleicht auch ohne Core-Update gekommen? Es sind einfach gerade super viele Dinge, die da gleichzeitig passieren. Und natürlich kann man da jetzt gewisse Zusammenhänge ziehen oder auch nicht. Ich würde sie tatsächlich nicht sagen, da gibt es jetzt unbedingt nur wegen des Core-Updates mehr AI-Overviews, sondern einfach Dinge, die parallel passieren. Und auch wenn wir über einen AI-Mode, über AIO und so weiter sprechen, dann gibt es auch immer noch alle anderen Suchergebnisse bei Google und die sind immer noch in einer gewissen Reihenfolge und die Qualität muss immer noch verwendet werden. Und vor allem gibt es ja auch bestimmte Studien, die zeigen, inwieweit Dinge wie zum Beispiel die Seiten, die auch für AIO und zum AIMO und so weiter ausgewählt werden, wie da der Überschnitt zu den Rankings bei Google ist. Also Google hat ja auch, egal in welcher Hinsicht, einen Mehrwert davon, die Inhalte besser bewerten zu können.
Ich muss mich beschweren an der Stelle. Ihr habt mir so gefühlt alle Fragen geklaut zu dem Thema, die ich eigentlich euch jetzt noch stellen wollte. Ich schicke euch nie wieder vorher Fragen. Nein. Ich finde das total spannend. Ja, und ich versuche mich ja jetzt in die Sicht reinzusetzen von jemand. Wir haben Hörer, die schon sehr lange dabei sind. Wir haben aber auch sehr viel Feedback bekommen von Personen, die noch ganz am Anfang sind und haben mich tatsächlich im Nachgang auch das ein oder andere Wort abgefragt, weil wir eben das Wort Buzzword Bingo hatten. Deswegen, ich versuche es jetzt für alle so ein bisschen zurechtzumachen. Und das Thema AI-Overviews ist ein hart diskutiertes Thema. Ich meine, Vanessa und ich, wir waren vor kurzem auch auf den ein oder anderen Konferenzen zusammen, wo wir uns gesehen haben. Überall wird dieses Thema diskutiert. Julia war auch bei der Campix. Ein Thema, das sehr hart, auch hier die Fragen, die hier mal reinkommen, haben meistens damit zu tun. Und jetzt steht uns dieser AI-Mode bevor. Der war letzten SEO-Talk das Hauptthema, weil das damals kurz danach, eben es in den USA losging, doch sehr viele Leute verunsichert hat. Und man fragt sich dann, das eine hängt ja irgendwie mit dem anderen zusammen, ist ja beides Google. Und wir lesen jetzt immer häufiger auch Berichte da draußen, dass sich die Arbeit von uns SEOs eigentlich überhaupt nicht verändert. Ich glaube, gerade gestern hat, was der Mario Fischer, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, hat mal wieder gepostet. Oder einer hat gepostet, dass sich eigentlich nichts an den Skills der SEOs ändert. Nichtsdestotrotz fragt man sich, wenn dieser AI-Mode kommen soll, warum macht Google dann jetzt kurz vorher, wer weiß, wann es ist, aber Julia hat eben gerade in unserem Referentencheck gepostet, dass in UK es wohl vor 3 Tagen losgegangen ist, also meine Info gar nicht gestimmt hat.
Ja.
Du nickst, sagst nein, Vanessa. Stimmt?
Doch.
Stimmt. Vor 3 Tagen ging es in UK los. Das hatte ich noch gar nicht, dieses Wissen. Wieso macht Google das jetzt noch so deutlich? Und ich musste leider am eigenen Leib spüren, wie deutlich es ist. So eine Veränderung, bevor wir in Deutschland auch in diesen AI-Mode gehen. Markus, möchtest du wieder anfangen? Auch wenn du sie vorhin schon nicht versucht hast, auch schon beantwortet hast, aber vielleicht noch
Ja.
mal ein bisschen detaillierter.
Ich glaube, wir versuchen hier einen Zusammenhang herzustellen, den es nicht gibt. Also erstmal das Core-Update ist ja weltweit und das Rollout von AI-Mode zum Beispiel in UK ist halt wirklich nur ein Land gewesen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Google irgend so einen Masterplan an der Wand hängen hat und sagt, so jetzt wäre aber gerade ein Zeitpunkt, weil wir jetzt gerade nirgendwo was ausrollen oder jetzt rollen wir es gerade in vielen Ländern aus, deswegen wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Core-Update. Also ich sehe diesen Zusammenhang einfach nicht. Das eine ist weltweit, das andere ist länderspezifisch. Und auch, ja, das, was Vanessa eben auch sagte, also das von dem Core-Update profitiert ja auch ein AI-Mode, weil sie greifen ja alle auf die gleiche Infrastruktur zu. Deswegen, ich sehe das jetzt nicht so als Vorbereitung. Also weil wir jetzt das hatten, kriegen wir das jetzt bald in Deutschland. Glaube ich nicht. Ich sehe es nicht.
Vanessa?
Ich bin hier auch bei Markus. Ich glaube auch nicht, dass das damit zusammenhängt. Ja, AI-Mode wird davon profitieren und vielleicht, also ja, natürlich hängt das in gewisser Weise alles irgendwie zusammen, weil es ist alles innerhalb ein Teil der Google-Suche und da gibt es Überschnitte. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass nur weil das Core-Update jetzt ausgerollt ist, dass wir jetzt sagen können, in X Wochen oder in X Tagen können wir jetzt mit dem AI-Mode rechnen. Der wird kommen, der wird wahrscheinlich auch sehr zeitnah, werden wir davon vielleicht schon irgendetwas sehen. Aber ich sehe da auch jetzt nicht irgendwie die Vorbotschaft davon.
Mir ist es ganz wichtig, dass wir das genauso voneinander trennen. Mir ist das bewusst, aber aus dem Feedback, das ich beim letzten Mal bekommen habe, habe ich das Gefühl, dass der Community das nicht so bewusst ist. Und deswegen schon mal danke für diese, ja, klare Abgrenzung, kann man so sagen. Julia, möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder lassen wir das so stehen?
Ich glaube, das können wir so stehen lassen.
Dann an dich die nächste Frage. Kannst du dir erklären, warum in so einem Update so eine große Auswirkung, also war ja scheinbar, so hat Johannes es auf LinkedIn, von dem soll ich euch auch alle nett grüßen, er freut sich nächstes Mal wieder dabei zu sein. Warum die größte Auswirkung erst so kurz vor Schluss kam?
Ja, das war ja bei dem Update sowieso so, dass wir immer so Etappen hatten, ne? Am Anfang hat man ja auch eine größere Volatilität gesehen, dann in der Mitte nochmal und zum Ende hat es dann nochmal stärker gekracht, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch daran liegt, dass Google halt auch seine Zeit braucht, ne, das Ganze zu kalibrieren. Das heißt, die müssen natürlich auch erst ein paar Daten sammeln. Zum einen, ne, dann wird das Ganze nochmal nachjustiert und dann kommt nochmal in Anführungszeichen der große Knall. Ist jetzt auch ein bisschen zu dramatisch, ne? Aber
Nee, nee, das ist genau so gewesen. Leider. Also die letzte Kalibrierung hätten die gerne aufhören können, von meiner Sicht aus. Hätte ich es
aber
kotzen, um ehrlich zu sein. Aber
diese Datensammlung braucht es halt, ne, damit sie dann auch zu den letzten Anpassungen kommen können. Und ich glaube, so in der Sichtbarkeit dauert es eh ein bisschen, ne, bis sich das dann abbildet, weshalb sich viele Entwicklungen dann halt auch erst zum Ende zeigen. Ne, hat ja Johannes auch darauf hingewiesen.
Markus, was würdest du den Webseitenbetreibern jetzt empfehlen, vor allem wenn sie vielleicht auch eine sehr negative Auswirkung verspürt haben bei diesem Core-Update?
Ich fürchte, ich bin da bei Google, die ja auch gebetsmühlenartig, ich glaube seit 2000, weiß ich, 2019 oder also schon seit Ewigkeiten immer das Gleiche sagen, ne? Und schlussendlich nutzerzentrierte Inhalte, überhaupt zur Marke zu werden. Und ich merke immer, dass ich mache auch viele von diesen Fragerunden und von Seminaren und dass viele sich, glaube ich, einfach nicht an diese Themen herantrauen. Vor allem so, bin ich eine starke Marke? Klar, das ist manchmal auch schwierig, wenn du jetzt ein B2B-Unternehmen bist und irgendwelche Senkschrauben herstellst, dann kannst du nicht so stark Marke werden, weil es auf der Gegenseite gar keinen gibt. Aber also insgesamt sich mit diesen ganz typischen Themen zu beschäftigen, halte ich für wichtig. Was nicht heißt, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen positiven oder negativen Trend durch das Core-Update hattest, dass du dir die richtigen Antworten gestellt hast. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen, nicht einen Kunden, aber einen guten Bekannten, der hat irgendwie plus 200% gemacht und es gab überhaupt keinen Grund. Also es ist einfach idiopathisch. Es passiert einfach und beim nächsten Mal geht er wahrscheinlich den gleichen Weg wieder runter, ne? Also dieses, ich verbessere oder verschlechtere mich im Core-Update, weil ich jetzt vor 2 Wochen das und das gemacht habe, das funktioniert ja nicht und das hat auch ehrlich gesagt noch nie funktioniert.
Ich habe das Wort idiopathisch noch nie gehört. Ich habe es direkt gegoogelt. Spannend.
Und?
Ich nehm auf jeden Fall schon mal etwas mit aus diesem SEO-Talk. Vanessa, was sagst du deinen Kunden, gerade dann, wenn sie jetzt beunruhigt sind?
Also ich glaube mittlerweile, vor allem wenn man sich so ein bisschen länger auch mit dem Thema SEO beschäftigt, kommt, jetzt gibt es ja zum Glück, wobei zum Glück, das Wort, das nehme ich einmal zurück, gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Ich kann mich noch daran erinnern an das allererste Core-Update 2018, was ich mitbekommen habe, wo wir uns gefühlt danach, ich weiß nicht wie viele Wochen zu Tode analysiert haben, gefühlt, um zu wissen, was ist da passiert, warum ist man abgestürzt, warum sind andere gestiegen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist A, dass man da nicht reinfällt. Klar, man soll sich anschauen und SEO ist analysieren, SEO ist Dinge ausprobieren und so weiter, aber dass man sich darin auf jeden Fall nicht verliert und eben auch diese Grundlagen Hausaufgaben macht. Also alles, was Markus gerade gesagt hat, unterschreibe ich genauso. Du musst zur Brand werden, du musst schauen, wie du eben ordentliche Inhalte aufbaust, wie du deine Seite einmal sauber hältst und all das sind eben Punkte, die damit reinfließen. Und genau das ist es dann auch, was einfach total wichtig ist, was die ganzen Grundlagen sind und was Markus eben auch schon gesagt hat, dieses Jahr, dann steigst du beim einen, dann fällst du beim nächsten. Ich finde, so ein Core-Update ist auch wieder immer wieder so ein Punkt, der uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wie abhängig wir tatsächlich von Google sind. Also ja, wir können viel machen im SEO, es gibt auch einige Dinge, die wir optimieren können, aber am Ende ist es, ich sage jetzt mal nicht Googles Entscheidung, aber irgendwie auch schon. Wir sind abhängig davon, was Google da beim nächsten Core-Update macht. Und Wie gesagt, ich habe es beim allerersten Core-Update mitbekommen, damals für eine große Brand total abgefallen in der Sichtbarkeit. Da dann 2 Monate später war, glaube ich, auch noch 2018 das zweite Core-Update fast die gleichen Sichtbarkeitspunkte wieder hoch. Sind aber auf nicht irgendwelche Punkte eingegangen. Es war so cool, wir haben uns gefreut, dass die wieder zurück sind, ne? Also das finde ich auch immer noch mal so eine ganz wichtige Erkenntnis.
Das war damals, hieß das, glaube ich, sogar noch Medic Update. War das nicht das?
Nee, das war ein
2018?
Core-Update.
Also wir hatten
Core-Update
zwei
hieß es.
Medic Updates damals. Wir sind 80% runter und danach 120, also höher als wir vorher waren, aber halt 6 Monate später. Kann man ja das Systrix sehr gut sich angucken, auch langfristig, wo ich überhaupt nicht wusste, warum, wieso, was. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und danach kam alles mehr zurück, als wir es jemals hatten. Also sehr, sehr komisch. Julia, was bei dir? Was sagst du deinen Kunden?
Ja, also ich bin bei euch, ne? Ich würde auch jetzt nicht in Panik und blinden Aktionismus verfallen. Trotzdem bin ich immer großer Fan, da auch nicht zu ohnmächtig, ne? Oder sich dieser Wahllosigkeit, ne, der Gefühlten hinzugeben, sondern wenn es jetzt zu stärkeren Einbrüchen kommt, würde ich immer in eine Auditierung gehen. Ne? Das heißt, mir immer angucken, welche Inhalte sind denn eingebrochen, weil das kann ich schon feststellen, ne? Welche Seiten sind betroffen, welche Inhalte, welche Keywords, also einen soliden Content Audit einfach mal machen und schauen, was ist denn überhaupt betroffen. Ne? Weil vielleicht habe ich ja noch total alte Inhalte, ja, Gewinnspiele aus 2008 da mit rumflattern oder keine Ahnung was, ne? Thin Content en masse, der sich da irgendwo versteckt hat. Ja, oder vielleicht auch einfach nur schlechten Inhalt. Ja, den ich seit Ewigkeiten nicht mehr angepasst habe, weil meine Seite eben historisch gewachsen ist. Na, und das ist immer eine schöne Möglichkeit, auch zu renovieren, wenn wir wieder bei dem Thema sind. Ja, und meine Seite auf Vordermann zu bringen, weil ich glaube schon, ne, dass es nicht, es kommt ja manchmal so vor, aber es ist nicht so wahllos und man kann durchaus in Sachen Content-Qualität sich steigern, ne, und auch die Ursachen finden, nicht überall, klar. Ne, und ich würde auch, wenn es mich hart getroffen hat, auch in eine Technikauditierung gehen. Ne, also schauen, okay, hatte ich vielleicht davor Glück? Ja, ich vielleicht 1 Million Parameter-URLs, die sich gezeigt haben. Ich vielleicht irgendwas technisch auch total verhunzt. Oh, jetzt ist mir noch ein besseres Wort eingefallen als das, was ich ursprünglich sagen wollte. Und na, da einfach wirklich in die Analysen gehen, das glatt ziehen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man da Wochen rein investieren sollte, aber solide Technikauditierung und Content-Auditierung würde ich dann machen. Das würde ich aber sogar auch machen, wenn ich so einen Schuss nach oben habe, ja, um zu gucken, okay, wer hat dazu geführt, dass ich so durch die Decke gehe? Ne, weil am schönsten ist es eigentlich immer, wenn man relativ solide, ne, in den Updates bleibt, ohne jetzt hier diese riesen Achterbahnfahrt zu machen. Aber das würde ich empfehlen und das sind auch die Dinge, die wir machen, wenn es jemand von uns betrifft.
Also ich muss ja sagen, dass bei uns kam der Ausschlag, glaube ich, samstags morgens habe ich das gesehen. Ich bin Vanessa mies auf den Wecker, auf den Zeiger gegangen an dem Wochenende, weil ich sehr schlechte Laune hatte und habe ihr, glaube ich, 1 Million WhatsApps geschickt nach dem Motto, Scheiße, was ist da schon wieder passiert? Das Lustige ist, also ich hatte auch das ganze Wochenende echt schlechte Laune deswegen, weil ich weiß, dass das halt bei uns auch im Traffic was ausmacht. Nicht unbedingt in der Lead-Qualität, sondern rein im Traffic. Und das sind halt schon ein paar Themen, auf die wir in der Vermarktung auch öfter angesprochen werden, auch wenn es überhaupt keine Auswirkung auf die eigentliche Qualität unserer Dienstleistung hat. Und das ist ganz spannend. Dieses Mal, die Woche danach, hatten wir so viele Anfragen im Tool-Bereich wie noch nie. Und das war der Bereich, der am meisten an Sichtbarkeit verloren hat und ja auch im Traffic verloren hat. Das heißt, das, was Google theoretisch macht oder auch schon jahrelang, irgendwann habe ich mal auf einer Konferenz in Spanien von einem Google-Mitarbeiter gehört, hat gemeint, euer Traffic wird peu à peu, wenn ihr nichts machen würdet, immer weiter zurückgehen, aber idealerweise bekommt ihr immer besseren Traffic auf das, was ihr da produziert habt. Und dementsprechend ist es euch eigentlich scheißegal, wie viel Traffic ihr kriegt, Hauptsache der Richtige kommt zu euch. Das ist immer so leicht gesagt, aber das Gefühl habe ich häufiger, gerade wenn wir ein bisschen abstürzen, oder mal runtergehen. Abstürzen klingt zu hart, aber wenn wir runtergehen, dass oftmals die Lead-Qualität tatsächlich besser wird. Ich habe mal eine Zeit lang überlegt, ob ich mir das schönrede, aber dieses Mal war es ganz, ganz eindeutig. Deswegen, ja, ich bin dabei, keine Panik, aber tatsächlich hat es mich echt gewurmt dieses Mal und ich habe schon auch noch zu Agenturzeiten eine Menge Abstürze gesehen und analysieren dürfen. Und damals auch eine Zeit lang scheine ich da irgendwie auch ein Anlaufpunkt gewesen zu sein, dass wenn sowas passiert ist, dass man meine Meinung haben wollte. Deswegen habe ich das sehr häufig gesehen. Aber ja, Das mache ich ja zum Glück heute nicht mehr. Das ist ja zum Glück eure Aufgabe jetzt, sowas, so Consulting-Kram. Julia, ich muss noch mal zu dir kommen, weil es kam eine User-Frage. Und zwar auf dich, auf deine Aussage bezogen. Was war denn der große Knall? Beziehungsweise kannst du die Ergebnisse des Updates vielleicht mal kurz zusammenfassen?
Ja, so um den 10., ich würde sagen, vielleicht sogar 11. bis 13., da hatten ja die meisten dann so ein, entweder so ein, ne, das hatten wir bei manchen Kunden oder sowas wie, oh mein Gott, oder eben auch das andere. Ne, da kam nochmal so eine wirklich deutlichere Kurve. Ne, am Anfang hattest du so kleine Ausreißer, wo du dachtest, ja gut, das kann jetzt auch einfach eine Fluktuation sein, ist alles gut. Aber zum Ende kamen halt wirklich große, große Umbrüche. Ne, das ist das, wovon wir jetzt gesprochen haben. Und das, was Mario jetzt, glaube ich, auch thematisiert hat, ne, wo es euch dann wahrscheinlich auch mit erwischt hat, ne, wo es wirklich so abgesunken ist oder so hochgegangen ist, dass du weißt, okay, das ist eine ganz deutliche Auswirkung des Core-Updates. Na, und das sind dann so die Sachen, wenn jetzt die Sichtbarkeit in den Keller rauscht, weiß ich nicht, du hast davor 4 Punkte gehabt, ja, ganz random, und jetzt bist du runter auf 1 oder 2, das ist schon was, was sehr schmerzhaft ist, ne, da dann wirklich reinzugucken und zu schauen, woran liegt es, ist die Qualität meiner gesamten Domain schlecht, sind es gewisse Seiten, die betroffen sind, ja, wo kann ich entsprechend wieder optimieren und versuchen, wieder hochzukommen, ne, dann entweder beim nächsten Update oder auch einfach, indem ich meine Rankings wieder aufbaue.
Vanessa, du möchtest noch was dazu loswerden?
Ja, genau. Also einmal auch der Punkt, den du gesagt hast, beziehungsweise auch die Kombi aus deiner Story, wie es dem OMT ging mit dem Core-Update und was Julia gesagt hat. Es waren ja auch ganz viele der Punkte, gerade was du auch meintest im Tool-Bereich oder auch auf anderen Bereichen der Website, wo wir gesehen haben, das sind eben auch diese den Content-Seiten oder Content, wo wir sagen, da müssten wir nochmal Mehrwert schaffen. Das unterstützt eigentlich genau die Aussage von Julia und vor allem eine wichtige Sache noch. Ja, so ein Core-Update ist ein super Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt machen wir auch mal einen Tech-Check oder auch einen Content-Check und vielleicht schafft man es dafür dann auch irgendwie das Thema nochmal besser zu platzieren oder auch die Personen, die das entscheiden, wird da jetzt Geld oder Zeit reingesteckt, zu sensibilisieren. Aber es muss nicht erst irgendwie ein Schlag nach oben oder unten gehen, dass man mal ein Content-Audit macht oder auch einen Tech-Check der Seite. Also auch wenn euch das Core-Update nicht getroffen hat, würde ich empfehlen, wenn ihr es noch nie gemacht habt oder es schon super, super lange her ist, schaut euch einfach mal eure Seite an, weil vielleicht könnt ihr es dann verhindern, dass es beim nächsten Core-Update irgendwie nach unten ging. Und es muss nicht immer irgendwie diesen Auslöser geben. Das finde ich einfach nochmal so ein ganz, ganz wichtig. Ja.
Wir schließen mal das Core-Update ab. Wir haben ja noch ein anderes Thema mitgebracht, bevor wir auf die User-Fragen gehen, und denen möchte ich auch noch viel Zeit einberaumen. Deswegen, wir haben ein zweites Thema, was mir aufgefallen ist im letzten Monat. Google hat ein bisschen an der Google Search Console, bleiben wir mal komplett englisch, geschraubt und ein paar Veränderungen bekannt gegeben. Markus, mit dir habe ich früher immer extrem viel über den Screaming Frog gehört. Nee, was war doch, ich glaube, Screaming Frog und Search Console, ich weiß nicht, mit irgendwas habe ich damals auch, als wir auch bei dem Podcaster-Treffen waren, diskutiert. Ich frage dich mal zuerst, was für Veränderungen waren das und wie profitieren die SEOs davon?
Aber jetzt meinst du Search Console und nicht den Frog, ne? Weil über den könnten wir auch super lange gut reden. Du meinst die
Das,
Search
nee,
Console.
heute reden wir die Search Console.
Okay. Also erstmal gab es ja noch verschiedenen Kleinkram, wie ich übrigens finde. Also jetzt gibt es einen Forenfilter im Leistungsreport. Aber du spielst wahrscheinlich auf die Search Console Insights ab, was ja quasi das gab es jetzt auch schon ewig. Ich glaube, das hatte 5 Jahre lang den Status Beta und jetzt ist es auf einmal neu da und ja, es bereitet dir halt deine Traffic-Daten oder deine Traffic-Veränderungen ganz nett auf. Ich persönlich finde es für uns im Agenturalltag total unspannend, weil ich dann eher auf Looker Studio, Dashboards oder sowas setze und mir solche Veränderungen jetzt nicht in der Search Console angucke, ehrlicherweise. Aber für das Unternehmen, die sowas nicht haben, ist das natürlich eine ganz nette Sache.
Vanessa, nutzt du das?
Tatsächlich nicht. Also bin hier auch wieder bei Markus. Ich glaube, aus Agentursicht ist es nicht so super spannend. Und ich sehe darin tatsächlich auch so ein bisschen die Gefahr. Also natürlich ist es schön, man bekommt irgendwie Statistiken direkt mit angezeigt, man muss sich vielleicht nicht so durchklicken oder man hat nicht die Möglichkeit, vielleicht auch das selbst in einem Looker Studio aufzubauen, dann bekommt man natürlich schon ein paar Insights und das ist auch gut. Was, glaube ich, wichtig ist, an der Stelle mal zu sagen, man kann ja auch über das Dropdown dann sagen, die letzten 28 Tage oder die letzten 3 Monate, und dann sieht man ja auch immer noch mal die Veränderung. Das ist im Default hier die Veränderung zum Vorzeitraum. Und da bin ich eigentlich immer ganz, ganz vorsichtig, mir eine Veränderung zum Vorzeitraum anzuschauen. Das kann in vielen Fällen sinnvoll sein und wir schauen uns das auch häufig an. Aber gerade wenn ich zum Beispiel ein sehr stark saisonales Sortiment habe oder ein saisonales Thema, dann kann ich nicht nur mit Vorzeiträumen arbeiten. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit bringt mit dieser Insights Report hier an der Stelle etwas, oder mache ich mich da vielleicht verrückt? Und wenn ich das im Vorjahresvergleich anschaue, ist es eigentlich aber vollkommen in Ordnung von den Zahlen. Also ich bin gespannt, wie das sich da nochmal verändert, ohne dass es dann aber auch zu komplex wird.
Würdest du eher auf, also wenn du sagst, oder ihr beide sagt, ihr bereitet es im Looker Studio auf, wo zieht ihr euch die Daten her? Dann wahrscheinlich aus dem Analyse-Tool, Analytics oder was auch immer der Kunde benutzt. Wieso Analytics und nicht die Daten direkt aus der Search Console?
Du kannst ja auch die Google Search Console an Looker Studio anbinden, also das machen wir auch. Du kannst ja dann auch joinen, dann hast du die Analytics-Daten neben den Search Console-Daten. Das kommt darauf an, was für ein Dashboard du aufbauen willst. Aber die Search Console-Daten sind auf jeden Fall Part unserer Looker Studio Dashboards.
Hast du das Gefühl, dass ein Bereich besser oder schlechter ist?
Was meinst du genau, besser oder
Von den
schlechter?
Daten her?
Also das Schöne ist ja, du bist ja bei der Google Search Console immer auf diese 1000 Zeilen begrenzt. Das hast du ja nicht mehr in dem Moment, in dem du das in Looker Studio aufbereitest. Also du hast halt die Übersicht ist nochmal viel, viel besser und du kannst viel mehr analysieren. Zum Beispiel.
Julia, wie ist es bei euch?
Ja, also Search Console ist natürlich für uns schon ein super wichtiges Tool, ne? Ich glaube, bei den anderen auch dieser Insights Report. Ich glaube, was man mit dem Insights Report halt gut hinkriegt, ist, du kriegst schnell Insights. Punkt. Ne? Das heißt, ja, natürlich haben wir alle Reportings, ne? Ob jetzt über Looker Studio oder eine andere Visualisierung, die Daten also auf einen Blick aufbereitet. Aber du kannst halt reingucken, ne? Ob als Unternehmen oder Agenturen siehst halt sofort, okay, das sind meine Top-Seiten, das sind meine Aufwärtstrendseiten, Abwärtstrendseiten. Und da kannst du halt auf einen Schlag innerhalb von 10 Sekunden eine Erkenntnis draus ziehen. Ne, wir hatten zum Beispiel, dass wir eine Top-Seite hatten, Top-Top, Nummer 1 Seite, die halt einen trotzdem krassen Abwärtstrend hatte. Und das hat uns dann gezeigt, ah, okay, die Seite performt zwar noch gut, ja, aber das ist ein Abwärtstrend. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich doch nochmal gucken, ob wir da nochmal rangehen, ne, nochmal nachjustieren, nochmal die Keywords glatt ziehen, nochmal in die Optimierung des Contents gehen, solche Sachen. Und was für uns natürlich auch wichtig war, so an Veränderungen, war jetzt diese Vergleichbarkeit, das ist natürlich, das wirkt erstmal wie so eine Mini-Veränderung, ne, diese 24-Stunden-Fenster, was du jetzt auch bekommen hast, ja, dass du dir quasi auch den Traffic nach Stunde anzeigen kannst, weil wir jetzt endlich auch wissen, dass 2 Uhr nachts niemand auf dieser Seite ist. Nein, darum geht's nicht, aber wir können jetzt halt natürlich, wenn wir so kleine Veränderungen machen, ja, wir haben überall jetzt Title und Description zum Beispiel angepasst, dann kannst du über diesen 24-Stunden-Vergleich ja zum Vortag sofort einen Effekt sehen oder eben auch nicht. Na, und das gibt uns für Testings nochmal so ein paar kleine Möglichkeiten. Na, jetzt nicht Riesendinger, aber das ist schon was, was man gut nutzen kann. Na, das fand ich auch ziemlich gut, dass das neu dazugekommen ist, weil wir lieber haben als nicht haben. Und das, was Markus eben gesagt hat, ne, diese Search Appearance zusätzlichen Filter, was halt ja eigentlich so ein kleines Ding ist, aber uns auch immer wieder zeigt, okay, wie erscheinen wir dann in den SERPs? Ja, wie sind wir wo präsent? Und dafür ist es natürlich auch super. Na, und das sind alles so Veränderungen, die uns einfach nochmal schneller Analysemöglichkeiten geben. Na, mal davon abgesehen, dass für alles tiefergehende Analytics-Tools immer nochmal mehr Insights bieten.
Sehe ich in der Search Console schon Daten zu AI Overviews?
Also der Traffic ist mit drinne, aber es ist halt nicht explizit ausgewiesen. Ne, du hast es bei Websuche mit drin, aber du kannst es jetzt nicht rausfiltern, was halt einfach ja auch zu geil wäre. Deswegen sagt sich Google, nee. Und jetzt kommt ja AI-Mode-Daten, sollen jetzt auch bald reinfließen. Das heißt, dann haben wir halt einfach mehr Websucherergebnisse, können aber nicht sagen, okay, das kommt jetzt dadurch oder dadurch oder dadurch. Was da immer ein ganz guter Indikator ist, ne, wenn du so mitkriegst, deine Impressionen gehen krass hoch, aber dein Traffic geht vielleicht sogar runter. Ne, das ist jetzt das, was sie so als Initiator sehen, dass du dann mitkriegst, okay, dann scheint da relativ viel über AI-Mode, AI-Overviews zu kommen. Ja, dass man das so sich zumindest denken kann. Aber da wiederum bietet einem Analytics tatsächlich mehr Möglichkeiten.
Da steigen wir jetzt so langsam in die User-Fragen ein, weil da kommen ein paar Sachen. Also noch nicht direkt, aber wenn ich jetzt hier nachfolgend vielleicht mal, Vanessa, mit welchen Tools schaut ihr euch die Sichtbarkeit von den AI-Overviews an? Macht ihr das schon? Du bist stumm.
Sorry dafür. Wir sind tatsächlich generell gerade auch am Ausprobieren vieler neuer Tools. Ich glaube, man kriegt es ja gerade auch ganz viel mit. Es gibt plötzlich ganz viele neue, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Geo oder AI Search Tools am Markt, um neben AI Overviews natürlich auch ChatGPT, Perplexity und so weiter mit abzudecken. Da probieren wir uns natürlich gerade, ich sage jetzt mal, durch die ganze Bandbreite durch. Aber ansonsten arbeiten wir auch viel mit unserem aktuellen Toolstack und wir arbeiten sowohl mit Sistrix als auch mit Search Metrics.
Okay. Markus, hast du schon Erfahrungen mit Tools im Thema LLMs?
Naja, also ich meine, wir sind hier in einer Systrix-Veranstaltung, deswegen das auf jeden Fall. Ich habe aber wieder viel angefangen zu programmieren und das macht mir eigentlich Spaß, weil wir auch bei einigen Tools so an Grenzen gekommen sind und gerade was so ChatGPT Search und Perplexity angeht, habe ich eben was geschrieben, um an Daten zu kommen, die es so in dieser Darreichungsform für mich jetzt noch nicht so gab. Und ich glaube, da werden echt viele spannende Tools entstehen noch in den nächsten Monaten. Das sieht man ja auch schon, wobei vieles richtet sich jetzt eher so Query-Fan-Out verstehen und solche Sachen. Das sehe ich ein bisschen kritisch an mancher Stelle, aber ich finde es total spannend, was da draußen alles entsteht. Peak AI, Otterly, Profound und das ganze Zeugs. Alles einmal durchspielen. Mal gucken, wer es gewinnen wird. Wir haben halt leider auch viele grundsätzliche Probleme in diesem ganzen Monitoring. Und ich weiß nicht, ob wir die alle lösen können werden.
Also vielleicht, um das mal für die User auch klar oder Zuhörer auch klarzustellen, wir sind zwar hier in einem von Sistrix gesponserten Format, das heißt aber nicht, dass wir hier nicht über andere Tools sprechen dürfen. Und Sistrix hat eine eigene Beta-Version jetzt von einem AI-Analyse-Tool online gestellt. Ich habe gestern auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, ob Personen schon Tools nutzen, habe 4 Stück genannt. Es war Peak AI, Otterly, das dritte weiß ich gerade nicht, und Sistrix. Und ja, da hat Johannes sein Tool auch am besten abgeschnitten, aber natürlich auch, weil es ja auch schon sehr, sehr viele nutzen. Ich meine, Sistrix ist Marktführer im Bereich SEO-Tools. Die haben natürlich auch eine andere Kundenbasis aktuell. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es diese anderen Tools gibt, weil sie, Johannes ist jetzt nicht dabei, ich würde ihm knallhart diese Frage stellen. Ich glaube, dass das Sistrix auch unter Druck setzt, natürlich hier schneller etwas zu liefern, wobei ich Johannes so kennengelernt habe vor Jahren, dass er bei solchen neuen Entwicklungen auch immer sehr schnell dabei ist, weil er das selbst auch gut erkennt. Ich glaube, dass das, was da auf uns zukommt, je mehr da auf uns zukommt, desto besser werden wahrscheinlich auch die Standard-Tools oder es wird halt auch mal ausgesiebt. Das muss man auch mal klar sagen. Es gibt so viele Tools da draußen, die man ja wusste ja schon fast gar nicht mehr, was man nutzen sollte, beziehungsweise es gab 10 Lösungen, die man hätte nutzen können. Und man sieht natürlich jetzt auch, wer ist eng dran, wer hat nur die anderen kopiert oder wie auch immer und kann jetzt halt vielleicht dann perspektivisch den Markt auch jetzt noch mehr an sich reißen, was ich gar nicht so verkehrt finde. In dieser Umfrage haben sehr wenig Leute mitgemacht. Ich habe ein paar angeschrieben, die ich kenne. SEOs, habe mal versucht, so eine Schnellumfrage nebenher laufen zu lassen. Es sind doch noch unglaublich viele Menschen da draußen, die sich noch nicht mit diesen Tools beschäftigen, was ich fast ein bisschen bedenkenswert finde. Ich habe vor allem SEO-Agenturen angesprochen, kamen so Sprüche zurück wie, ja, verrat's bitte noch keinem, aber wir sind noch gar nicht so weit oder wie auch immer. Also solche Themen sind auch passiert. Bin sehr gespannt, könnte bei unserem Agency Day ein spannendes Thema werden. Julia, wie sieht's bei euch aus?
Ja, ähnlich. Ne? Also wir haben das Spiel auch zu Ende gespielt, muss ich sagen, und ne, getestet. Also so ziemlich alles von ZipDial, Profound, Otterly, Peak AI, na, alles, was so da ist, und haben dasselbe festgestellt, was Markus gesagt hat, ne? Es ist alles sehr, sehr ähnlich. Es sind dieselben Dinge, die du tracken kannst, ne? Auch Otterly, die geben dir alle eine AI Visibility aus. Das ist schon mal gut, ne? Wie aussagekräftig die jetzt ist, das sei mal dahingestellt. Ne? Du kannst bei allen irgendwie deine Prompts selbst eingeben, selbst tracken. Wie aussagekräftig das jetzt ist im Query Fanout, ist jetzt die Frage. Ne, du kannst gucken, wer sonst rankt, und schauen, was die besser machen. Aber mir fehlen halt auch noch so ganz viele KPIs, die jetzt wichtig werden. Ne, und wo ich jetzt drauf warte und eigentlich auch schon der Meinung war, das wird jetzt bestimmt schon da sein. Und deswegen war ich da auch ein bisschen enttäuscht. Ne, sonst so vom Tracking. Kannst du tatsächlich jetzt zumindest über Analytics schon ein paar Sachen rausfinden, ne? Also welcher Traffic kommt über die verschiedenen AI-Search-Plattformen, welche Landing-Pages werden dort gezogen und so weiter, ne? Also wir haben da jetzt schon ein paar AI-Dashboards aufgebaut, die auch ganz gut funktionieren, aber halt mehr reinzugehen in die gezielten KPIs für AI-Search, das ist halt das, was mir gerade bei den Tools noch fehlt. Na, aber ich bin auch bei dir. Ich glaube, dass so ein gewisser Konsolidierungstrend losgehen wird. Ne, wir haben es ja auch bei den SEO-Tools jetzt viel gesehen, ja, mit SEMrush, Write, ja, Conductor Search Metrics und so weiter. Ne, ich glaube, das wird früher oder später im AI-Bereich eben auch passieren, weil die sich eben alle sehr ähnlich sehen. Und dann muss man natürlich auch gucken, ne, was bieten denn unsere jetzigen Tools? Conductor hat jetzt auch ne, was im Repertoire, Ahrefs hat was im Repertoire. Der Vorteil bei Systrix ist halt, kostet da fast gar nichts. Ja, das heißt, da entstehen zumindest gerade noch keine zusätzlichen Kosten, um das abzufragen. Das haben sie halt den anderen Tools voraus. Ne, da muss man jetzt dann für alles natürlich dann einen gewissen Extra-Groschen hinlegen. Und da muss man gucken, ne, dass man sich nicht zu Tode investiert in Tools, die einem letztendlich alle das Gleiche und doch unterschiedliche Dinge sagen, aber nicht die Kernessenz geben.
Also, ich ringe seit 2 Minuten, seitdem ihr redet, mit mir, ob ich mal zwei Dinge raushaue. Also, ich mach's einfach mal. Ich hoffe, Johannes ist nicht da, verpetzt mich nicht. Nein, es gibt eine Aufzeichnung. Zwei Dinge. Erstens, promoten wir erst, glaube ich, übernächste Woche. Ist für euch vielleicht alle nicht ganz so wichtig. Ist meine Top-Nachricht. Johannes wird eine Keynote bei uns halten beim OMT. Und zwar wird er, ähnlich wie er es bei der Campix gemacht hat, nur ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, was hat er erzählt? 200 Millionen Daten analysieren zum Thema AI Overviews und wird alles, was er rausfindet, dort präsentieren. Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Spannend. Ich ärgere mich ein bisschen, dass er heute nicht da ist. Wenn ihr Glück habt, sagt er im nächsten Systrix SEO Talk, wo er dabei ist, angeteasert, ich schicke euch gleich die URL, sagt er vielleicht ein paar Sachen. Das ist Punkt 1. Das darf ich sagen, weil da muss ich nur mich fragen, ob ich das vor meinem Team bekannt geben darf. Punkt 2. Ich habe Johannes vorher gefragt. Johannes, bring uns doch mal auf den Punkt. Das ist hier ein Systrix SEO Talk. Du hast jetzt die einmalige Chance, dass ich ein bisschen Werbung für dich mache. Was kommt denn jetzt hier bei euch in der Beta-Version? Ich habe nicht gefragt, ob ich sagen darf. Ich sage es jetzt trotzdem. Also er meinte zu mir, dass sie absolute Prio auf diesem Thema arbeiten und vorhaben, die wichtigsten Funktionen, die alle anderen gegen viel Geld gerade draußen anzubieten, in der Standardversion zu liefern. So. Da könnt ihr jetzt draus machen, was ihr wollt. Ich habe noch ein paar mehr Infos, die sage ich aber jetzt nicht. Sonst steinigt er mich wirklich. Ich nehme aber auch an, dass er mir nur Sachen gesagt hat, die allgemeintauglich sind und dass er da nichts verkündet hat, was ihn irgendwie angreifbar oder mich angreifbar machen kann. Aber ich glaube, die sind mit einem sehr großen Team hinten dran, genau hier Sachen zu liefern und fragen auch viel. Also für euch, wenn ihr etwas ganz Spezielles habt, was euch noch fehlt in diesen ganzen Tools, schreibt es an den Support von Systrix. Es wird gerade gehört. Und ich weiß, dass hier viele Agenturen heute auch zuhören. Und ich weiß, dass ihr spezielle Fälle habt, die für euch wichtig sind. Schreibt es ihnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das irgendwo, wenn es nur einigermaßen Sinn macht und auch für andere Agenturen oder Unternehmen Sinn macht, dass sie das auf die Roadmap nehmen. Das Thema ist kein Hype. Das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Ich meine, AI-Mode. Jetzt sind drei Ländern unterwegs. Wie war das in Indien? Ist die größte Bevölkerungsdichte überhaupt oder was? 1, mehr. Es gibt mehr Inder als Chinesen mittlerweile, habe ich gelesen. Also das ist kein kleiner Markt, wo Google da gerade probiert und macht und tut oder ich weiß gar nicht, ob man es noch probieren nennen kann. USA sowieso, Kernmarkt läuft schon. Ich glaube, das ist klar, das wird auch bei uns kommen und wird bleiben. Und dementsprechend, die Prio hat er auch gesehen und arbeitet daran. Das kann ich euch, glaube ich, an der Stelle mitgeben. Die anderen machen das bestimmt auch. Aber ich kenne auch mit Rücksprache mit Vanessa den ein oder anderen Preis von anderen neu aufkommenden Tools. Und das ist schon was anderes. Und da muss man sich überlegen, kann man das jetzt vielleicht kurzfristig nutzen, bis so ein Systrix nachzieht? Vielleicht macht das auch ein Semrush und auch ein Ahrefs, aber ich glaube, wenn ihr bei Systrix seid, seid ihr nicht schlecht aufgehoben. Und das sage ich jetzt nicht, weil er hier dieses Format unterstützt, sondern das ist eine felsenfeste Überzeugung, weil ich seit 12 Jahren dieses Tool selbst nutze. Nee, länger, 14 Jahre mittlerweile. Und so sehe ich das. So, das war mein Statement für den Partner heute hier, weil ich auch eng mit denen im Austausch bin und würde sagen, wir steigen jetzt mal ein in die User-Fragen. Und es sind auch hier schon welche reingekommen. Die würde ich tatsächlich mal eine vorwegnehmen, die sich ein bisschen mit den vorhergestellten Fragen ja so übereinkommt. Vanessa, macht es denn noch Sinn, klassisch auf SEO zu optimieren? Das ist schon geil, egal. Sollte man nicht alles in AIO und AI Search gehen?
Also, AI Search, AI Overview und so weiter, all das, können auch direkt das Geo-SEO-Thema damit aufmachen, ist für mich Teil der Suchmaschinenoptimierung. Das ist, also, so, ich grenze es nochmal weiter ein. Ich habe ganz am Anfang, als wir darüber auch gesprochen haben, hier Core-Update, warum machen wir das jetzt noch auch in Zeiten von hier in AI-Mode, kommt nach Deutschland, AI-Overviews und so weiter. Es gibt sehr viele Statistiken, die eben zeigen, inwieweit auch ein, ich sage jetzt mal, klassisches Google-Ranking auch relevant ist oder wie sich eben bestimmte Funktionen sowohl von Google in den KI-Ergebnissen als auch aber, wenn wir dann in Richtung ChatGPT, Perplexity und Co. denken, wieder Überschnitte sind. Das bedeutet, ein gutes Google-Ranking ist vielleicht gar nicht so verkehrt, auch wenn wir in diese Richtung denken. Und wir haben A noch nicht bei jedem Suchergebnis irgendwo SEO. Wir bekommen auch immer noch Traffic über Google. Und auch so diese Diskussion in der Hinsicht, ja, SEO braucht man jetzt nicht mehr, man muss das nicht mehr machen. Diese ganzen Grundlagen und alles, was wir im Bereich der Suchmaschinenoptimierung machen, wir machen ja seit Jahren keine Optimierung rein für Google, dass wir irgendwie auf Position 1 ranken, sondern was machen wir? Wir optimieren unsere Seite, dass sie nutzerfreundlich ist. Und natürlich hat das Ganze auch einen Impact für Google, aber es ist weiterhin einfach entscheidend, gutes SEO zu machen, weil das ist die Grundlage für alles, was da eben on top mitkommt. Und ja, SEO wird sich verändern und SEO verändert sich gerade ganz, ganz stark, weil vielleicht noch mal ein paar Sachen hinzukommen. Aber die Basics, die haben sich jetzt nicht stark verändert und die müssen wir immer noch beachten. Und deswegen, ja, es lohnt sich auf jeden Fall noch, klassisches SEO oder diese ganzen SEO-Basics zu betreiben.
Markus, wie ist dein Blick auf die Frage?
Erstmal unterstütze ich das alles. Zusätzlich vielleicht noch, man muss sich ja wirklich mal die Marktanteile angucken. Worüber reden wir denn eigentlich gerade? Da heißt es ja wirklich eher, dass so wir ungefähr 100 zu 1 sehen, also Google zu ChatGPT Search und Perplexity vom reinen Klickvolumen. Ich würde Google jetzt echt noch nicht abschreiben. Tut mir leid. Perplexity als oder was natürlich passieren kann, ist, dass irgendeiner von denen, von den neuen, gerade Perplexity einen Traffic Deal bekommt. Mit Apple, mit Samsung oder was auch immer. Dann wird sich das Spiel sicherlich noch ein bisschen ändern. Wenn das nicht passiert, reden wir wirklich immer noch über Traffic in homöopathischen Dosen, den man gerne mitnehmen kann. Aber wo es nicht lohnt, jetzt, ich sag mal, in Richtung Perplexity irgendetwas Spezielles zu machen. Und deswegen jetzt einfach nur zu sagen, dass Google ist jetzt tot und wir machen jetzt nur noch das Neue, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und ich habe letztes Mal zu meiner Frau gesagt, wenn alle in meiner Straße, in der ich wohne, wissen, was Perplexity ist, dann können wir wirklich über die Ablösung von Google sprechen. Und da sind wir zum Glück noch, also Lichtjahre von entfernt.
Julia.
Ja, ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an. Ich würde es auch so sehen, dass quasi diese ganze Optimierung auf AI Search, also Geo, alles, was SEO ist, ist Geo. Ja, also wenn du SEO optimierst, machst du GEO oder GEO oder wie auch immer wir es nennen wollen. Ja, nur das quasi, okay, pass auf, ich mache das jetzt bildnerisch. Das ist SEO und das ist GEO. Könnt ihr das sehen? So. Und dann ist dieser kleine Halbmond, der noch zusätzlich mit dazu kommt. Ja, das heißt, ich würde in jedem Fall raten, SEO weiterzumachen, weil equals GEO. Und es kommt natürlich noch ein bisschen was drauf jetzt. Und das muss man zusätzlich aber auch jetzt schon machen. Ne, das heißt, das eine schließt das andere nicht aus, das eine ist das andere, ne, plus Erweiterung. Und deswegen finde ich, macht man da nichts falsch, wenn man in klassisches SEO investiert und eben die neuen Geo-Maßnahmen noch mit drauf nimmt.
Ich habe ein ganz, ganz spannende Podcast-Folge im Doppelgänger gehört. Vanessa habe ich den schon mal irgendwann zwischenzeitlich geschickt. Ich kann den hier gleich mal in den Thread reinpacken. Es ist Anfang Juli gewesen. Da ging es um den Content Independence Day. Habt ihr davon gehört? Vanessa nickt. Das war ein Blogartikel, der ging bei, wie heißen sie nochmal, Cloudflare online. Cloudflare, Marktführer im Thema Bots ab, werden von der Seite und so weiter. Ich will da gar nicht zu tief reingehen. Die haben eine Default-Änderung gemacht, dass sie von Haus aus auf jeder Seite, die sie betreuen, AI-Bots quasi Crawler abwehren ab jetzt. Und es quasi allen schwieriger machen und so quasi ein Bottleneck oder ein Gatekeeper, wie Karl sagen würde, ein Gatekeeper werden wollen, wessen Daten darf denn die ganzen AI-Bots da draußen überhaupt noch abgreifen? Das ist ganz, ganz spannend und ich kann es nicht ansatzweise so gut rüberbringen wie ein Pip Klöckner. Das solltet ihr euch mal anhören. Das ist vor allem deswegen spannend, weil er auch Zahlen veröffentlicht, wie die Entwicklung von des Crawlings der ganzen großen Suchmaschinen auf Webseiten ist im Vergleich zu dem Traffic, den sie ausspielen. Also er sagt dir irgendwie, ich hoffe, ich kriege die Zahlen richtig zusammen, dass Google 8-mal auf deine Seite kommt, bevor du einen User bekommst. Und bei Perplexity war es irgendwie 170 Mal und bei irgendeinem anderen Tool war es 50.000 Mal. Also die crawlen 50.000 Mal deine Seite, bevor ein einziger User zu dir kommt, was ja im Thema Energie und auch Serverkosten krass zu Lasten der Webseitenbetreiber geht. Und das spürt natürlich auch Cloudflare. Also die machen das nicht nur, weil sie die Samariter der ganzen kleinen Webseiten sind, sondern auch, weil sie selbst natürlich eine höhere Marge wieder erzielen wollen, weil Energiekosten kosten die ja auch Geld und dadurch ist die Marge gesunken und so weiter. Das erklärt er super geil in diesem Podcast. Ich stelle das hier gleich rein. Es hat meine Sicht auf die Dinge ein bisschen verändert. Ich bin ja auch von Haus aus, würde ich mich als SEO schimpfen, auch wenn ich seit 5 Jahren eigentlich nicht mehr operativ da drin arbeite oder länger. Und ich bin einer, der auch sagt, hier ist das erste Mal etwas unterwegs. Ich sage nicht, dass SEO tot ist oder sonst was, weil ich sehe es wie ihr. Man muss diese Optimierung einer Seite im Sinne der Nutzer weiter betreiben. Und dass das auch Effekt auf den SEO-Traffic hat und so weiter, alles richtig. Und dass man sich Keywords anguckt und so. Aber hier passiert etwas, was so noch nicht da war. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich nicht sage, oh, hier passiert was, ja, wir machen mal einfach so weiter wie bisher, sondern damit müssen wir uns beschäftigen. Und so wie ihr redet, ich habe euch ja extra gezielte Fragen auch gestellt, merke ich, dass ihr euch ganz enorm damit beschäftigt. Ihr macht das, weil ihr es machen müsst und weil ihr es auch für euch erkannt habt. Und vielleicht nicht, das kann ich nicht beurteilen, dafür habe ich mich zu wenig mit euch unterhalten. Bei mir ist diese Situation entstanden, dass ich das erste Mal etwas gespürt habe in mir, hier ist etwas anders. Das hat ja jeder bei was anderem, keine Ahnung. Ich sage immer beim Content Marketing, warum kaufe ich mir Laufschuhe? Weil ich ein einschneidendes Erlebnis hatte und mich damit beschäftigt habe, irgendwann jetzt laufen gehen zu müssen, keine Ahnung. Ich sage immer im SEO-Seminar, meine Freundin verlässt mich, ich gucke in den Spiegel und weiß warum. So, das heißt, ich muss etwas verändern an mir. Und dieses einschneidende Erlebnis. Und ich habe das erste Mal in diesem Podcast, Grüße an Pip Glöckner, das Gefühl gehabt, dass etwas hier passiert ist, das dieses Gefühl in mir hinterlässt. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir hier immer darüber diskutieren. Ich gebe euch diesen Beitrag. Für die, die ihn nicht gelesen haben, hört euch das auch an, hört euch das an bei Pip und urteilt selbst. Ich fand das total spannend. Vielleicht ist es eine Lese- oder Hörempfehlung, die euch weiterbringt. Markus, Anschließend vielleicht dann die Frage, die so ein bisschen damit reingeht. Ist es mittlerweile möglich, also die Frage kommt nicht von mir, sondern jetzt von dem User, ist es mittlerweile möglich, automatisiert mit KI eine SEO-Optimierung, oh, wie ich dieses Wort, da drehen sich mir die Finger hoch, eine Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, oder ist das noch Zukunftsmusik?
Also irgendjemand wird es bestimmt hinbekommen. Ich glaube, mit höherem Komplexität gerade der Websites kannst du es halt nicht mehr machen. Also natürlich kannst du viel automatisieren, überhaupt keine Frage. Aber auch je nachdem, was so die Problemfälle dieser Websites sind, glaube ich, dass du das noch nicht automatisiert hinbekommen kannst. Ich glaube schon, dass du einfach so wie üblich eine gute Mischung aus Mensch und Maschine haben musst. Also Mensch gerne für Strategie, für Datenanalyse. Bei der Datenanalyse kann die Maschine natürlich super helfen, aber auch da die Frage, welche Fragen stelle ich denn eigentlich? Und ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Angst davor, wie ich es eingangs hatte, so dass AI-erstellter Content per se von Google abgestraft wird. Das hätte ich so vor 2 Jahren vielleicht noch gesehen. Das sehe ich gar nicht mehr so, aber ich glaube, jetzt einfach nur irgendwo drauf zu drücken und sagen, jetzt machen wir eine Website und dann ist die Website fertig, das halte ich nach wie vor. Ich glaube, da sind wir noch nicht und vielleicht kommen wir da auch nie hin.
Sieht das jemand von euch anders? Dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Nein. Vanessa? Julia? Nein, ihr schweigt. Okay, dann gehe ich direkt in die nächste Frage, weil hier kommen auch noch ein paar Sachen rein. Ich finde es total spannend, dass heute hier nochmal eine dynamischere Entwicklung als die letzten Male, wo es auch schon gut war. Kurz in mein Dokument springen. Vanessa, Thema Tracking Reporting. Auf welche KPIs sollte man jetzt setzen bei Online-Shops durch die Verschiebung, Product Grids, AI Shopping etc.
Ich glaube, wenn ihr einen Online-Shop habt, sollte auch vor den Product Grids, vor AI-Shopping und allem eure Haupt-KPI Umsatz und Gewinn sein. Und ich glaube, das sollte sich bis heute nicht verändert haben. Weil das, natürlich ist es schön, irgendwie Rankings zu haben, Traffics zu haben und so weiter, aber euer Ziel ist es nicht, Traffic auf die Seite zu bekommen, weil damit verdient ihr kein Geld als Online-Shop, sondern euer Ziel ist es, eure Conversions zu steigern, was der Verkauf von Produkten ist. Deswegen sollte das natürlich erstmal das Wichtigste sein und etwas, was ihr, wenn ihr es noch nicht monitort, bitte auf jeden Fall aufnehmt. Am besten natürlich nochmal kanalspezifisch und so weiter. Aber rein irgendwie nur zu sagen, ja, wir gucken uns die Sichtbarkeit oder den Traffic an, ist dann natürlich schwierig. Jetzt klar in Bezug auf Product Grids, AI Shopping und so, wir wollen wissen, woher unser Traffic kommt. Und da dann auch zu sagen, okay, wir schauen uns als SEOs, gucken wir ins Merchant Center, wo wir vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht reingeschaut haben, weil die Ads-Kollegen sich damit beschäftigt haben. Ja, dann kommen neue Tools, dann kommen neue Zahlen dazu und dann sind das auch Punkte, auf die wir schauen. Aber gerade wenn wir auch, es kann natürlich AI
Kannst du mal
Shopping und
kurz
so weiter.
erklären, was Product Grids sind? Weil hier kommt zweimal die Frage rein gerade. Scheinen einige nicht zu wissen.
Wenn ihr nach etwas googelt, ein transaktionales Keyword, also gebt beispielsweise Waschmaschine, Schuhe oder sonst irgendwas bei Google ein, dann seht ihr diese klassischen Shopping-Anzeigen. Und wenn da gesponsert mit dabei steht, dann ist das bezahlt, dann sind das eben weiterhin diese Shopping-Anzeigen. Aber das gibt es teilweise auch, wo eben nicht gesponsert mit dabei steht. Klickt ihr das an, dann öffnet sich das, ihr seht das Produkt, ihr seht dann die Händler aufgelistet, den Preis und könnt dann das davon auswählen. Das sind quasi die organischen Produktergebnisse direkt bei Google.
Sehr cool, vielen Dank. Ich hatte dich unterbrochen. Warst du fertig auch mit dem Rest?
Alles gut. Ich glaube, ich habe das meiste gesagt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also weiterhin auf Umsatz gehen, Traffic gucken wir uns natürlich auch an und auch wenn wir sowas wie ein Magazin haben und so weiter, dann sind natürlich auch sowas wie Impressions wichtig, aber das sollte nicht euer Hauptziel sein. Das sollte auch vorher nicht euer Hauptziel sein, wenn ihr einen Online-Shop habt.
Julia, nächste Frage an dich. Ich würde gerne, geil, gesiezt. Der OMT ist ein Du-Kosmos, ihr dürft duzen hier. Ich würde gerne deine Meinung zum Thema Zero-Click-Searches wissen. Wie handelt man in KI-Zeit, im KI-Zeitalter am besten? Wie bekommt man Conversions, wenn sich Traffic wegen AI-Overview ständig senkt?
Ja, ich glaube, das spielt auch so ein bisschen in das rein, was Vanessa gerade gesagt hat. Na, ich glaube, Basic-Thema, die Grundlage, die wir jetzt schaffen müssen, ist, dass wir Erfolg neu definieren. Ja, das heißt, wir gehen weg von Traffic ist ein SEO-Erfolg, sondern wir gehen hin zu Conversion ist der Erfolg. Ja, das heißt, das ist ja auch das, was wir jetzt vielfach mitbekommen. Traffic-Zahlen können runtergehen, die Conversions bleiben gleich, ja, oder steigen sogar. Das heißt, ich würde sagen, noch kein Grund zur Panik, aber natürlich, ne, Zero-Click-Searches, wir kriegen es jetzt mit, führen dazu, dass immer weniger Leute auf unsere Seiten kommen. Und da muss man jetzt tatsächlich unterscheiden nach User-Intent und Seiten-Intent. Ne, wenn ich eine Informationsplattform bin, dann kann das bei Informationsthemen durchaus öfter passieren, dass Google quasi die Endstation ist, ja, und dir die Antwort auf deine Frage gibt. Was wir halt da machen, ist, dass man trotzdem versucht, den Branding-Effekt mitzunehmen. Ja, das heißt, die ganzen Sachen zu nutzen, um in der Awareness stärker hervorgehoben zu werden, um als Experte erwähnt zu werden, um zitiert zu werden. Ja, auch wenn die Traffic-Zahlen nachlassen, heißt das nicht, dass im Nachhinein nochmal jemand auf deine Seite kommt, weil er sich doch nochmal gezielter informieren möchte, ne, gerade bei erklärungsbedürftigen Themen. Das heißt, das ist ein Thema, Google dann als Branding-Kanal zu nutzen, gerade bei Informationsthemen. Und bei transaktionalen Themen wird Google, ist meine Meinung, eher unser Vertriebspartner, ja, als unser Gegner. Das heißt, ne, wir sehen es ja jetzt auch schon mit bei in Google, ja, oder der Agentic Mode, der kommen wird. Letztendlich kann es uns perspektivisch egal sein, wo unsere Conversion stattfindet. Ja, wir brauchen dann perspektivisch andere Attributionsmodelle, um festzustellen, ne, wer kommt jetzt von den AIOs, wer kommt von AI Mode, wer kommt von einem klassischen SEO-Ergebnis. Aber das sind Themen, wo ich einfach auf die Conversion optimieren muss. Das heißt, ich muss mein Merchant Center optimieren, ich muss meine Website optimieren, sodass Google alle aktuellen Produktdaten kriegt, ja, sich rausziehen kann. Das ist ein Thema. Und ich muss natürlich den wenigen Traffic, ja, den ich jetzt noch auf meine Seite bekomme, und das ist der dritte Punkt, auf eine Seite führen, die Conversion optimiert ist. Ne? Und das ist sowas, wo sich SEO eben auch erweitert, ne? Wo wir dieses Thema auch als unseres verstehen müssen. Wir müssen Seiten Conversion optimieren, weil wenn ich dann meine 5 Hanseln noch auf meine Seite kriege, dann wäre es halt cool, dass sie sich nicht total in meiner kryptischen internen Verlinkung verlieren, sondern dass ich die Seiten wirklich so aufgebaut habe, dass es sehr leicht ist, ja, das Ziel zu erreichen, Umsatz zu generieren und so weiter, damit ich das bisschen, was mir da noch bleibt, halt optimal nutze. Ne? Also zusammengefasst, Branding-Effekt, Conversion-Optimierung und Google als Vertriebspartner nutzen. Das sind unsere Reaktionen jetzt auf Zero-Click.
Ich habe noch Fragen und es sind auch welche reingekommen. Ich habe mit euch vorher gesprochen, wir können ein paar Minuten überziehen. Für die, die jetzt gleich weg müssen, weil sie um 16 Uhr einen Termin haben, da droppt immer hier ein bisschen die Zahl. Wir haben ziemlich viele Hörer heute, deswegen guckt doch mal bitte in den Chat rein. Seht ihr die beiden URLs? Gebt mir doch mal einen Daumen hoch oder irgendwas. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit hier mit den Referenten geschrieben und ich will nicht, dass... Okay, Daumen kommen, könnt aufhören. Das heißt, ihr seht die beiden Links. Das ist einmal dieser Doppelgänger-Podcast, den ich empfohlen habe. Und dann der Link zum nächsten Systrix SEO Talk nächsten Monat. Meldet euch einfach an. Ihr wisst ja, selbe Prozedere wie heute. Wir machen jetzt hier noch einen Ticken weiter. Für die, die noch Bock haben, weiter zuzuhören. Alle anderen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen geilen August. Wir haben heute den 31. Juli. Morgen ist schon der 1.8. Ich habe so das Gefühl, wir haben seit 3,5 Wochen schon Herbst. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Markus, was glaubst du, wo sich das ganze Thema AI-Overviews noch hin entwickelt? Folgefrage, wird Google ein reiner Brandkanal ohne Conversion oder ohne Traffic, aber mit Conversions oder sogar ohne Conversions? Was ist deine Meinung? Guck mal in die Glaskugel.
Also erstmal, wenn ich in die Zukunft gucken könnte, würde ich Lotto spielen, aber ich versuche die Frage trotzdem zu beantworten. Ich glaube, eine Sache, die wir uns vorhalten müssen, ist natürlich, Google muss Geld verdienen und Google verdient Geld mit Werbung. Das heißt, Google hat eigentlich von einem Zero-Click erstmal gar nichts. Und folgerichtig macht es eigentlich auch nicht wirklich Sinn, etwas zu liefern, wo nichts mehr angeklickt werden kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir in eine Welt kommen, wo jetzt nichts mehr anzuklicken ist und wo wir keinen Traffic mehr zu erwarten haben. Es gibt Sachen gerade im No-Simple-Bereich, wo es völlig logisch ist, ne, wie weit ist der Mond von der Erde entfernt. Dafür braucht niemand mehr meine Website. Das kann AIO einfach so ausspielen. Bei allen anderen Sachen, gerade bei informationalen Themen, glaube ich, kann man auch noch sehr stark an seiner eigenen, an seinem Twist arbeiten, nämlich sich zu überlegen, wenn das AIO schon die Antwort gegeben hat, warum sollte jetzt noch jemand auf meine Website draufklicken? Und da gibt es ein paar ganz typische Antworten dazu. Eine zum Beispiel, weil ich eine starke Brand bin. Ne, zum Beispiel, ich suche nach Laminat verlegen und ich sehe da irgendwie den Obi Biber, der mir das jetzt noch erklären möchte. Da würde ich vielleicht draufklicken. Vielleicht ein schräges Beispiel gerade, aber und natürlich insgesamt, was kann ich zusätzlich wirklich noch bieten? Kann ich noch eine Checkliste anbieten, noch ein Template, noch irgendwas zum Runterladen, Software, ein Rechner, irgendwas? Ich glaube, in diese Richtung werden wir mehr denken müssen und von daher alles zusammenfassen. Nein, ich glaube nicht, dass wir in dieses Moment, es gab ja die Entwicklung, dass Zero Click ist, glaube ich, von 56 auf 69% gerutscht innerhalb der letzten 12 Monate, was schon ziemlich viel ist. Ich glaube nicht, dass wir diese Zahl auf die 100% kriegen. Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Das ist sicherlich ein schönes Schreckensszenario, aber keines, was eintreten wird.
Ich finde das eine spannende Frage. Können wir wahrscheinlich eine eigene Folge draus machen, aber ich habe jetzt hier ganz viele Fragen bekommen. Ich würde die jetzt einfach mal so schnell überfliegen, was macht noch Sinn, und wir gucken mal, wie schnell. Ich gebe nicht wie letztes Mal, dass jeder zu jeder Frage antworten konnte, sondern wir versuchen mal, mehr Fragen abzuhandeln. Und wenn einer unbedingt von euch noch zum Thema was sagen will, schreibt mir kurz über den Chat hier, über den Referenten-Chat, dann nehme ich euch auch noch mit dran. Vanessa, gibt es schon Best Practice, wenn man sogenannte Content-Hubs erstellt? Also wie man diese am besten aufbaut? Diese sollen ja eine Möglichkeit sein, den eigenen Content gut für AIO aufzustellen. Du bist stumm.
Also Best Practices für Content für AI Overviews. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, wenn für sogenannte Content Hubs. Also ja. wie man diese am besten aufbaut, damit, weil angeblich soll es ja eine Möglichkeit sein, den eigenen Content gut für AIO aufzustellen.
Ist das so? Naja, also ja, generell ist es ja so das Thema, inwieweit bist du Experte zu einem Thema und inwieweit bist du relevant zu diesem Thema? Und es gibt ja auch dieser Überschnitt von eben, ich habe jetzt eben, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal im Laufe dieses Gesprächs gesagt, dass gute Rankings häufig in den AI-Overviews drin sind, oder man kann dann eben auch auswerten, wofür rank ich gut, bin ich da schon in den AI-Overviews mit drin und so weiter. Und inwieweit behandle ich ein Thema ganzheitlich, welche Fragen beantworte ich? Und man kann natürlich mit Tools dann auch schauen, wie geht man ein Thema an? Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das aus meiner Sicht, und ich bin gespannt, ob Markus oder Julia, vielleicht habt ihr da auch Best Practices, dass die so viel, also wir bereiten uns an Content auf und wir machen eben da diese Recherchen mit den Fragen, wir machen die Recherchen vielleicht auch erweitert um eine Prompt Map, was vielleicht auch eine AI Overview Map ist, welche Themen da bearbeitet werden sollen und wo wir da eben mit gelistet werden wollen. Ich meine, da können wir in die Analysen gehen, wir haben eben auch über die Tools gesprochen, aber jetzt rein für ein komplettes Content Hub, ich würde sagen, da ist jetzt nicht so der riesige Unterschied dann dazu.
Mhm. Julia, hast du eine andere Meinung?
Schnell am Muten. Ich bin bei Vanessa. Ich glaube, dass dieses Content-Hub-Thema, ne, das geht ja jetzt in dieses Skyscraper-Content oder Range-Style-Content aufbauen, ne, was jetzt so ein AI-Search-Trend ist, würde ich es mal nennen, was aber ganz gut funktioniert. Ne? Und ja, wir haben damit recht gute Erfahrungen gemacht. Man sieht es auch bei vielen größeren Brands, die größere Infothemen halt auch abbilden können, ne, dass du halt dir, sagen wir mal, du hast das Thema Auslandsreise, Krankenversicherung, wow, dass du halt einen Content-Hub dazu aufmachst, wo du ganz allgemein informierst, ja, alle Infos gibst, die es dazu zu geben gibt, und dann eben Branch-Style-mäßig aufbaust und wirklich in die personalisierten Use-Cases gehst, ja, in diese Fraggle-Erstellung gehst, das heißt, so kleine Snippets hast, brauche ich eine Auslandskrankenversicherung, wenn ich mit meinem Hund reise, keine Ahnung, ja, das ist jetzt ein total blödes Beispiel, aber wirklich die einzelnen Use-Cases, Fragen raussuchst, die bei AI-Search eben auch im Query-Fanout genutzt werden. Und damit haben wir tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ne? Also eine Mischung aus diesen großen Hubs und dann eben diese kleinen Parts drumherum aufbauen, dass du wirklich dieses ganze Feld abbildest.
Ich fand das sehr spannend, dass du Versicherung als Beispiel genommen hast, weil die Frage kam
von jemandem. Blöd.
Das konntest du aber nicht sehen, deswegen war es tatsächlich Zufall. Ja, spannend. Also das ganze Thema, also ich finde es immer noch interessant. Wir haben ja jetzt, ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, habe ich schon mehrfach gesagt, an Sichtbarkeit verloren, ja, vor allem im Toolbereich und so weiter. Ich erinnere mich aber gerne zurück im Mai bei der Keynote von der OMR, wurden ja ganz viele Online-Marketing-Plattformen auf Peak AI zu AI-Antworten untersucht. Da waren wir auf Platz 1 und wir haben nie dafür optimiert. Also das war natürlich schön bei der OMR in der Keynote als beste Seite da auf dem Screenshot zu sein, aber es war tatsächlich Zufall und zeigt ja eigentlich, dass genau die normale Arbeit, die wir machen, auch mit unserem SEO-Botschafter-Team, wo ja Vanessa auch dabei ist, wo wir uns immer wieder regelmäßig austauschen, was können wir im Content verändern, machen und tun. Und ja, die Mühlen sind langsam, aber wir machen es ja jetzt schon seit Jahren, dass es trotzdem, ist ja, glaube ich, der Beweis schlechthin, dass die eigentliche SEO-Arbeit auch ganz krass auf das abstrahlt, was da jetzt gerade gefordert wird. Oder sieht das jemand anders von euch? Gut. Dann, Markus, nächste Frage stelle ich dir. So, jetzt gucken wir mal. Was für Möglichkeiten habe ich in AI-Overviews herauszustechen? Zum Beispiel Videos oder sogar AI-Videos?
Ich glaube, die Frage habe ich eben schon fast beantwortet. Also im Prinzip hast du ja zwei Hebel, weil in dem AI Overview wirst du ja quasi auf Desktop rechts mit diesen Cards angezeigt und wo halt vor allem der Seitentitel wiedergegeben wird. Und da kannst du natürlich schöne Sachen reinschreiben wie, ne, also irgendwas Aktivierendes, jetzt runterladen, jetzt bestellen, jetzt Checkliste, irgendetwas. Und ich finde, was ganz viele außer Acht lassen, ist das Bild, was da angezeigt wird, das Creative, was da angezeigt wird. Das beeinflusst eigentlich in meinen Augen kaum jemand, weil Google sich halt in der Regel auch das größte, am weitesten oben befindende Bild von der Seite nimmt und davon noch einen quadratischen Ausschnitt, was in der Regel vollkommen eine Grütze ist. Das heißt, wenn man da noch ein bisschen Energie reinsteckt und ein schönes Creative zusammenbastelt, finde ich, hat man noch Möglichkeiten, mehr Traffic rauszubekommen.
Also hier kommt immer mehr rein. Ich finde, das zeigt wieder, wie ihr euch aktuell mit diesem Thema beschäftigt. Die können wir nicht alle machen, die Fragen. Sorry, also es ist jetzt einfach zu viel. Da würden wir jetzt noch 2 Stunden hier sitzen. Nichtsdestotrotz, Julia, eine Abschlussfrage an dich. Gibt es für werbefinanzierte Nachrichtenseiten mit News und Evergreens Möglichkeiten, aktiv gegenzusteuern angesichts AIO?
Gegenzusteuern. Das heißt, dass man nicht von den AI-Overviews benutzt wird. Ja, du kannst ausschließen. Ne? Also du kannst natürlich sagen, ich möchte nicht, dass der Bot auf meine Seite kommt und meine Inhalte nimmt. Ne? Das geht ja auch so ein bisschen in das, was du vorhin erzählt hast, Mario, ne? Mit dem,
Gibt es Cloudflare und die machen das defaultmäßig jetzt.
ja, genau. Ne? Und die haben das natürlich auch gemacht, um andere mit aktivieren zu wollen. Ne? Weil sie natürlich das Publisher-Umfeld damit zu einer Gemeinschaftsbubble machen wollten. Wenn alle sagen, ihr kriegt uns nicht, ne, dann ist Google natürlich auch gezwungen. Sie haben ja auch darauf reagiert. Ne? Sie sind ja jetzt auch in Diskussionen mit Publishern, das Ganze so ein bisschen ja zu vergüten. Ne? Mal gucken, was dabei rumkommt. Weiß ich nicht. Es ist tatsächlich ein schwieriges Thema für Publisher und das ist nicht zu unterschätzen, ne? Weil dieses, dass man sagt, ja, ihr klaut meine Inhalte und ihr gebt mir nichts dafür, ist wahr. Es ist schlichtweg wahr. Ja, und dagegen zu steuern ist aber alleine sehr schwer. Ne? Das heißt, sich da zusammenzuschließen und bei sowas mitzumachen, ist letztendlich keine schlechte Idee. Die Alternative wäre, wenn man sagt, nee, das ist mir dann doch zu krass, wäre dann halt in dieses Szenario zu gehen, was Markus beschrieben hat. Ne? Sich wirklich herauszustechen, dass man erwähnt werden muss, ja, dass man als Newsplattform erwähnt werden muss, indem man eben dieses, ne, wenn man herausstechen will, muss man einmalig sein. Das heißt, ich muss einmaligen Content zur Verfügung stellen, Zusatzinformationen, Extra-Studien, Expertenmeinungen, Interviews, ne, geben, die dann halt eben den User dazu verleiten, doch mehr wissen zu wollen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, alles hinter eine Paywall zu packen. Na gut, ob der User jetzt davon profitiert, ist die Frage. Ne, aber hinter dem Login, dass eben meine Inhalte nicht mehr genommen werden können, weil sie eben nur für bestimmte User auch zur Verfügung stehen. Ne, das ist auch noch eine Möglichkeit.
Okay, vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten. Danke für eure Zeit. Also ich muss hier ganz mal wieder sagen, es war ein super cooler Talk. Die Zeit ging wieder viel zu schnell rum. Ich weiß nicht, ob es euch draußen gefallen hat. Wir haben hier so ganz viele Herzen, ja, da unten. Da kann man so richtig sprudeln lassen und so. Ich weiß nicht, ob, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal machen. Wenn nicht, dann blamier ich mich jetzt. Nee, okay, das sieht ganz cool aus. Ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns da sehr drüber. Tatsächlich, weil da steckt auch Arbeit dahinter, dass wir uns hier vorbereiten und machen und tun. Und danke auch an euch nochmal für die Fragen. Deswegen bringe ich euch jetzt noch was mit. Nichts Neues, aber doch immer mal wieder Erwähnenswertes. Und weil Vanessa heute dabei ist, Vanessa wird im September nach dem nächsten SEO Talk wieder eine Website-Klinik machen und sie freut sich. Ich schaue jetzt den Link hier in die Show Notes, in den Chat. Sie freut sich, wenn ihr eure Website einreicht, weil sie dann mich immer wieder fragt, welche Website soll ich nehmen und so weiter. Und dann haben wir extra in diese Anmeldung die Möglichkeit integriert, dass ihr auch eure Webseite einreichen dürft. Sie nimmt am Ende zwei oder drei, je nachdem, wie ihre Laune ist und wie viel Zeit sie mitbringt. Das manchmal überziehen wir da auch ein bisschen. Also wer Lust hat, seine Seite einzureichen, jetzt machen. Das ist eine verdammt gute Analyse. Ihr habt Vanessa eben ein bisschen kennengelernt. Die macht das echt cool. Mir macht dieses Format mega Spaß zu moderieren. Also wenn ihr Lust habt, macht da mit. Der nächste Systrix SEO Talk ist am 28.8. Die URL habe ich euch auch schon reingesetzt. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder mit großer Zahl hier dabei sind. Und ansonsten habe ich noch irgendwas? Oh, wir haben bald Konferenz. Julia ist als Speakerin bei uns bei der Konferenz dabei, Johannes auch. Wir haben noch Tickets. Die Agenda ist online. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben von drei auf vier Tracks erhöht. Wir nehmen alles auf. Wir haben zwei Keynotes. Die zweite Keynote verrate ich euch heute noch nicht. Ich kenne sie schon, aber ich verrate sie euch heute noch nicht. Und es wird cool. Man munkelt, Julia stimmt dann für die Party abends ein.
Auf jeden
Habe ich
Fall.
irgendwo gelesen, dass du dich kräftig beteiligen möchtest. Die Keynotes stehen schon auf der Webseite. Das kann eigentlich nicht sein. Der zweite Titel steht auch schon da. Der steht doch noch gar nicht fest. Echt? Okay, da muss ich mal gucken. Vielleicht hat mein Team schon irgendwas geklärt. Dann teasern wir jetzt. Es stehen schon beide Keynotes auf der Seite. Guckt rein, wenn es euch interessiert. In diesem Sinne. Vielen Dank an euch vier, wollte ich gerade sagen. Ich, weil ich vier Bilder sehe. Das eine bin ja ich. Vielen Dank an euch drei. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr Feedback
Danke
habt, was euch gefallen hat, was euch
auch.
nicht gefallen hat, info@omt.de. Wir freuen uns. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.